Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 So, heute lesen wir aus dem Bhagavad Gita, dritten Kapitel, Vers 37. Shri. Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Kama. Esha. Krodha. Esha. Kama Esha. Krodha Esha. Rajo. Guna. Samud Bhavaha. Raja Guna Samud Bhavaha.
Raja Guna Samud Bhavaha.
Mahasano.
Mahasano.
Mahapapma.
Mahapapma.
Mahasano Mahapapma.
Mahasano Mahapapma.
Viddhi.
Viddhi.
Inam.
Inam.
Iha.
Iha.
Vairinam.
Vairinam.
Viddhi enam iha vairinam.
Viddhi enam iha vairinam.
Shri Bhagavan Uvacha.
Shri Bhagavan Uvacha.
Kama esha krodha esha.
Kama esha krodha esha.
Rajoguna samudbhavaha.
Rajoguna samudbhavaha.
Mahashano mahapapma.
Mahashano mahapapma.
Viddhinam iha vairinam.
Viddhinam iha vairinam.
Shri Bhagavan Uvacha.
Shri Bhagavan Uvacha.
Kama esha krodha esha.
Kama esha krodha esha.
Rajaguna samudbhavaha.
Rajaguna samudbhavaha.
Mahashano mahapapma.
Mahashano mahapapma.
Viddhi enam iha vairinam.
Viddhi enam iha vairinam.
Shri Bhagavan Uvacha.
Shri Bhagavan Uvacha.
Kama esha krodha esha.
Kama esha krodha esha.
Rajoguna samudbhavaha. Mahashano mahapapma.
Mahashano mahapapma.
Viddhinam iha vairinam.
Viddhinam iha vairinam.
Übersetzung. Die höchste Herr sprach: Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt, sie ist der allerverschlingende, sündige Feind dieser Welt. Möchte jemand eine Übersetzung dann wiederholen?
Der höchste Herr sprach: Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende, sündige Feind dieser Welt.
Erläuterung. Wenn ein Lebewesen mit der materiellen Schöpfung in Berührung kommt, wird seine ewige Liebe zu Gott durch die Verbindung mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft in Lust umgewandelt. Mit anderen Worten, die Empfindung der Liebe zu Gott wird in Lust umgewandelt, ebenso wie Milch in Berührung mit saurer Tamarinde zu Joghurt wird. Wenn Lust unbefriedigt bleibt, wandelt sie sich zu Zorn. Aus Zorn entsteht Illusion. Und aufgrund Illusion wird man gezwungen, das materielle Dasein weiter fortzusetzen. Deshalb ist Lust der größte Feind des Lebewesens. Und es ist Lust allein, die das reine Lebewesen veranlasst, in der materiellen Welt verstrickt zu bleiben. Zorn ist eine Ausdrucksform der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Diese Erscheinungsweise äußert sich durch Zorn und andere Folgeerscheinungen. Wenn man jedoch die Erscheinungsweise der Leidenschaft nicht in der Erscheinungsweise der Unwissenheit absinken lässt, sondern gemäß den vorgeschriebenen Regeln lebt und handelt, kann man sich von der Erscheinungsweise der Leidenschaft zur Erscheinungsweise der Tugend erheben. Auf diese Weise kann man durch spirituelle Anhaftung vor der Erniedrigung durch Zorn gerettet werden. Der höchste Herr erweiterte sich in vielen, um sich seiner ewig anwachsenden spirituellen Glückseligkeit zu erfreuen. Und die Lebewesen sind Teile dieser spirituellen Glückseligkeit. Ebenso besitzen sie eine partielle Unabhängigkeit. Doch durch den Missbrauch ihrer Unabhängigkeit, wenn die dienende Haltung in die Neigung zu Sinnengenuss umgewandelt wird, geraten sie unter die Herrschaft der Lust. Die materielle Schöpfung ist von Herrn geschaffen worden, um den bedingten Seelen die Möglichkeit zu geben, diese lustvollen Neigungen auszuleben, und wenn die Lebewesen in ihrer ständigen Bemühungen, diese Lust zu befriedigen, immer wieder scheitern, beginnen sie nach ihrer eigentlichen Stellung zu fragen. Diese Fragestellung bildet den Anfang des Vedanta Sutra, wo es heißt, Atata Brahma Jigyasa. Man soll nach den Höchsten fragen. Und im Srimad Bhagavatam finden wir die folgenden Definitionen des Höchsten. Janmadyasya yatanayaditaratascha arte. Der Ursprung von allem ist das Höchste Brahma. Folglich hat auch die Lust ihren Ursprung im Höchsten. Wenn deshalb die Lust in Liebe zum Höchsten in Gottes Bewusstsein umgewandelt wird, das heißt, wenn man alle Wünsche auf Gott richtet, können sowohl Lust als auch Zorn spiritualisiert werden. Der höchste Herr sprach: Es ist Lust allein, Arjuna, die das Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der allerverschlingende, sündige Feind dieser Welt. So, wenn Liebe zu Gott, das ist das Ursprüngliche, was hier gesagt wird. Weil gemäß der Veden erfahren wir, dass alle Lebewesen sind Teilchen Gottes. Und diese Teilchen sind daher Erweiterung Gottes. Und als Erweiterung Gottes gibt es eine ewige Beziehung zu Gott. Und diese ewige Beziehung ist eine liebevolle Beziehung. Weil Gott hat sich in diesen Teilchen als Lebewesen sich erweitert, weil er mehr Glückseligkeit erfahren wollte durch den Austausch, liebevolles Austausch mit seiner Teilchen. Ja, das war der ursprüngliche Grund, warum diese Schöpfung bzw. diese Erweiterung in der Form von Lebewesen stattfand. Aber in der Bedingtheit und in Illusion geraten und in Unwissenheit geboren, Lebewesen hat seine ewige Beziehung zu Gott vergessen. Und dadurch, um wieder diese Liebe zu erleben, aber nicht wissen wie, wandelt dieses Liebe ins Lust.
Darf ich dann mal fragen? Kann sich denn, also ist denn die Liebe eigentlich zu Menschen oder zu anderen Lebewesen, ist das auch eine Umwandlung der Liebe zu Gott?
Genau. Also das ursprüngliche Beziehung, das Basis des ursprünglichen Beziehung ist Liebe. Ja. Aber wenn man das vergisst oder es so überschattet von den falschen Identifizierungen mit diesem Körper, die Seele, das einzige Beziehung, das die Seele pflegen kann oder möchte oder will, ist liebevolle Beziehung. Aber wenn die Seelenidentität bedeckt wird, dann tritt in den Vordergrund eine falsche Identität, die zeitweilig ist.
Und dadurch gehen auch alle meine Beziehungen und die Liebe rutscht dann sozusagen auch auf die zeitweilige Ebene.
Genau.
Und wird dann zur Lust.
Genau.
Bitte?
Ja.
Was ist der Unterschied?
Zwischen?
Ich meine, zwischen die Liebe und Lust.
Liebe sucht immer den Liebhaber zufriedenzustellen. Wogegen Lust sucht immer, sich selbst zufriedenzustellen.
Kann man das jetzt in Beziehung setzen zu allem, was auf die Sinne zutrifft?
Bitte?
Kann man das jetzt auch in Beziehung setzen zu allem, was auf die Sinne zutrifft? Ich habe jetzt Lust, Musik zu hören. Ich habe jetzt Lust, was auch immer. Man kann ja auf verschiedene Sachen Lust haben.
Aha.
Auf verschiedene Sachen zu essen kann ich Lust haben.
Okay. Und dann, worauf willst du hin?
Und wenn ich jetzt nicht das Objekt meiner Lust bekomme, ob das jetzt Essen ist, Musik ist, was immer, was auf die Sinne zukommt, dann kommt auch Zorn.
Dann kommt Zorn, weil ich werde dadurch nicht befriedigt bzw. Dadurch gesättigt. Und deswegen suche ich immer Abwechslung, weil eine Sache ist nicht vollkommen. Und deswegen kann ich nicht eine vollkommene eine Befriedigung davon bekommen. Also vollkommene Befriedigung kann man nur auf der Ebene des Vollkommenheit bekommen. Zwischen zwei vollkommene Wesen, sage ich mal.
Und damit es nicht Lust ist, müsste ich eigentlich, wenn jetzt das, was du gesagt hast, ich habe Lust auf Musik, das in Verbindung mit Gott bringen. Wie geht das aber? dann ist es doch nicht für mich. Also Lust ist ja, wenn es für mich ist. Abgetrennt.
Ja.
Vom Ursprung. So. Und wenn ich das jetzt versuche, dass es nicht so ist, aber die Sinne sind ja da, also ich höre gerne Musik, dann würde ich Musik so interpretieren, dass sie ihren Ursprung auch in Gott hat? Oder wie würde ich diesen Kontakt herstellen, diesen Bezug, damit es nicht nur mit mir zu tun hat?
Das muss mit mir zu tun haben, weil sonst gibt es keine Beziehung. Letztendlich, Beziehung bedeutet zwei, mindestens. Und wenn ich Beziehung pflege, dann bin ich natürlich im Zentrum. Aber dann welche ich?
Ach so.
Ja. Also es geht um welche ich, meine ich.
Also das heißt, dass mein wirkliches Ego dann in Beziehung zur Musik ist. Was hat jetzt, sagen wir mal, die Musik? Wie bringe ich das? Das verstehe ich irgendwie noch nicht. Wenn ich auch nicht von dem falschen Ego, also meinem Körper und allem, was dazugehört, sondern von meinem echten Ego, den Bezug zu der Musik und zu Gott herstellen. Das verstehe ich jetzt noch nicht.
Wenn einer so weit entwickelt ist, dass deine eigene spirituelle Identität erfährt, wahrnimmt, dann das Bezug zur Musik ist nicht zur Musik, sondern zu Gott und dadurch zur Musik, weil dann Musik ist eine Erreger oder Antrieb, schafft einen Antrieb.
Wofür?
Um den Beziehung zu Gott zu erweitern und noch eine andere, vielleicht eine andere Aspekt, eine andere Facette, eine andere Emotion von rauszuholen. Was Musik, die Emotionen, die Musik auslöst, kann Philosophie nicht zum Beispiel.
Ja. Und so wird das mit der ganzen Schönheit sein, die durch die Sinne wahrgenommen wird.
Genau. Also das bedeutet einfach, dass wir haben, die Seele kann in verschiedene Formen von Emotionen, durch verschiedene Arten von Emotionen liebevolles Austausch pflegen. Das sind so viele verschiedene Arten von Emotionen, Schattierung. Ja. Und Musik löst eine von diesen bestimmten Arten von Emotionen aus. Und das dann unterstreicht und vertieft diese Beziehung. Der Bezug ist nicht zur Musik. Musik ist das Mittel. Wenn das Beziehung zu Gott hergestellt, wiederhergestellt werden, wir haben schon eine Beziehung, das ist, wir haben vergessen, wiederhergestellt werden, dann alles ist wie eine Art, schenkt uns liebevolles Impuls. Wir sind alles da, um weiter Impuls zu geben, um unsere Liebe noch zu vertiefen oder verstärken. Ob das Musik oder Schönheit oder
Natur.
Alles. Alles. Aber wenn diese Beziehung, diese ewige Beziehung nicht hergestellt worden ist, dann ich bin da und mein Bezug ist nur zu diesen einzelnen Dingen. Dann Musik in dem Sinn nur als Konsum und nicht unbedingt als ein Impulsgeber zu meiner Beziehung.
Das ist dann auch egal, welche Musik im Endeffekt.
Nein, das ist nicht egal, welche Musik, weil Musik auf dieser Welt sind unter drei Erscheinungsweisen. Da gibt es Tamasik-Musik, Ladesik-Musik und Satasik-Musik. Das ist alles da.
Ist es dann richtig, die Lust von vornherein möglichst auszuschalten? Also ich brauche doch einen gewissen Erfahrungsschatz, um zu sagen, so, jetzt verändere ich mich das, das und das möchte ich jetzt nicht mehr haben.
Das ist genau der Punkt. Es ist nicht, dass man den Lust unterdrücken soll oder wegschaffen muss, sondern umwandeln muss. Lust ist jetzt in der Form von Lust und in uns zu wahrzunehmen oder ist in dieser Form da, weil ursprünglich ist es Liebe umgewandelt ins Lust. So muss, das muss, diese Lust muss genau das, die Rückschritte machen. Aber das kann nur dann geschehen, wenn wir ein liebevolles Gott wiederherstellen. Und eigentlich in den Veden heißt es wirkliche Wissen oder Gern. Das Wort Gern. Gern bedeutet Wissen. Und Gern hat drei Kriterien. Gern bedeutet, dass Information oder Wissen über etwas und wird von jemand wahrgenommen. Das Objekt, worüber wir wissen wollen, das ist einer Kriterien. Was wir über dieses Objekt wissen kann, das ist Wissen, das ist das zweite Kriterium. Und wer nimmt dieses Wissen wahr, ist das dritte Kriterium. Also ohne diese drei verschiedenen Kriterien ist Wissen eigentlich ohne Hand und Fuß, ohne Basis. Die drei muss vorhanden sein.
Wer nimmt dieses Wissen wahr? Und da müssten wir dann wieder sagen, nach den drei Gunas.
Nein, ich nehme das Wissen wahr. Ich als Person. Und da kommt das Beziehung. Das ist, wenn das Wissen und Objekt meines Wissens und ich selbst alle drei zeitweilig sind, dann ist es keine Wissen. Wissen fängt von dem Punkt an, wo alle drei ist auf der unzerstörbaren Ebene, ewiges Ebene.
Also wenn ich als bedingtes Wesen Wissen habe, ist es vergänglich, und wenn ich als ewiges Wesen Wissen habe, ist es unvergänglich.
Obwohl wir bedingte Seele sind, also unsere Seele sind in Bedingtheit gefangen, sind wir aber nicht bedingt. Wir sind ewig. Das bedeutet, desto mehr wir von unserer eigentlichen Identität erfahren, so desto in diesem Maß ist unser Wissen über den Objekt oder die absolute Wahrheit, wonach wir suchen, ist in der Maß auch ewig. So, das heißt, in Veden heißt das, Gern bedeutet Sambandha. Gern Sambandha bedeutet das Beziehung. Was ist denn Beziehung? Was habe ich? Es ist alles läuft über Beziehung. Die Basis unseres Daseins ist Beziehung. Was für ein Verhältnis habe ich zu dieser Welt, wo wir uns befinden? Wir müssen doch das formulieren, definieren, wir müssen das wahrnehmen und verstehen. Wir sind nicht einfach da. Wir sind da. Aber mit welcher Beziehung gehen wir mit dieser Welt um? Darum geht es. Das ist Wissen.
Also in Bezug zu dem, was dann steht, ist der allverschlingende, sündige Feind dieser Welt, wie wir damit umgehen, heißt es, Wir sind die, diese aufgrund unserer Lust wegen der Sinnesobjekte zerstören wir diese Welt, weil wir alles ausbeuten für unsere, um diese Lust zu befriedigen. Und deshalb ist sie die allverschlingende, der allverschlingende sündige Feind dieser Welt, weil das alles zerstört.
Genau, weil hier geht es um Konkurrenz und Herausforderung und besitzergreifende Haltung. Ohne besitzergreifende Haltung können wir gar nicht diese Welt genießen. Und aber nichts in diese Welt gehört uns. Das ist das, der andere Realität. So, ja.
Entschuldigung, ich habe noch eine Frage zur Beziehung. Wollte ich jetzt nicht den Gedanken unterbrechen?
Ja?
Nee, na gut, okay. Also du hattest gerade jetzt nochmal gesagt, also letzten Endes, wir haben zu allen Beziehungen. Zum Wissen haben wir eine Beziehung, zum Person haben wir, also gibt es da eigentlich einen Zusammenhang, wie die Qualität meiner menschlichen Beziehung sind oder ist, zu der Qualität zwischen mir und dem Wissen oder Qualität zwischen der Beziehung zwischen mir und etwas anderem? Gibt es da Zusammenhänge oder Parallelen oder ist es was ganz anderes?
Nein, das hat alles eine Parallel. Weil, wie gesagt, Beziehung hat auch verschiedene Facetten, Aspekte. Beziehung ist nicht nur Liebevolles. Ja, kann nicht nur auf Liebevolles sein. Beziehung muss auch mit Wissen, ja, mit wem habe ich eine Beziehung? Was ist diese Natur, diese Wesen? Was ist meine Natur? Darüber muss ich auch richtiges Wissen besitzen. Sonst kann ich gar nicht das richtig verwalten. Es ist nicht möglich, das zu verwalten. Ja? So, Wissen muss auch vorhanden sein. Einfach, ich liebe, diese Emotionen zu erfahren. Dann kann ich den Emotionen, und der andere Facette, andere Aspekt ist auch, der andere Aspekt ist das Zeit. Das alles wird von Zeit auch bestimmt. Eine Beziehung, die wir sehr gut finden, ja, sehr schätze, wertschätze, wollen wir natürlich auch zeitmäßig es so lange haben, dass es unaufhörlich wird. Ja. So, diese drei Faktoren, Zeit, Wissen bedeutet, ne, wer bin ich, mit wem habe ich eine Beziehung und wie soll ich diese Beziehung gestalten, dass es meiner Natur sowie auch das Objekt meines Liebes, der Natur des Objekts, sind in harmonisches Einklang. So, alle diese drei muss da sein, sonst kann keine richtige Beziehung auf die Dauer da sein, ob das auf der materiellen Ebene ist, zwischen Menschen Beziehung oder mit Gott.
Und ich habe noch einen anderen Aspekt, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Ist denn eigentlich eine Beziehung, also jetzt nicht nur zwischen anderen Lebewesen und mir, sondern zwischen etwas Abstraktem, also zwischen mir und Wissen, oder gut, spirituelles Wissen ist nicht.
Nein, Wissen, Wissen,
Objekt.
Nein, falsch verstanden. Wissen kann man keine Beziehung zu Wissen haben. Wissen ist der Verbinder zwischen zwei.
Gut, okay.
Nicht gut. Wissen ist kein Wesen. Damit kann man keine Beziehung haben. Das ist genau, was die Akademiker machen. Die versuchen, eine Beziehung mit Wissen zu entwickeln, mit Philosophie, einer Ideologie eine Beziehung zu pflegen. Das geht nicht. Weil Ideologie, Philosophie, Wissen ist nur eine Verbinder, nicht eine selbstständige Wesen, die mit uns eine Erwiderung, also unsere Emotionen erwidern kann.
Also ich meinte sogar noch, ich meinte trotzdem noch was anderes, aber vielleicht ist das jetzt gar nicht so relevant. Ob man, also grundsätzlich zu Beziehungen, eine Beziehung, die ich haben kann mit einem Objekt, die Qualität, wenn ich anders. Wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, überhaupt menschliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, ja, und die zu pflegen, oder sie immer wieder zerstöre, ja, ist das eine ähnliche Einstellung oder ein ähnliches Verhalten, was ich dann auch in anderen Beziehungen mit Objekten oder was sich darin spiegelt? Gibt es eine Einstellung zur Beziehung an sich, egal wer das jetzt ist, das Objekt, mit dem ich...
Ja, ob das mit einem Objekt ist oder mit einer Person ist, das spiegelt meine Haltung, geistige Haltung. Wenn meine geistige Haltung ist einfach ausbeuterisch, wenn meine geistige Haltung ist Konsum auf Konsum, dann alle Beziehungen erniedrige ich und bring das runter zum Konsumobjekte, nicht Wesen, auch mit selbstständiger Persönlichkeit, selbstständige Emotionen. Objekt hat keine Emotionen. Objekt spiegelt meine Emotionen. Und ich denke, dass ich mein Auto liebe, weil es spiegelt meine Emotionen. Was ich liebe, ist meine eigenen Emotionen, die durch den Auto in einer bestimmten Form mir zurückgekommen ist, und ich finde das wunderbar. So, wenn man auch andere Menschen wie ein Auto auch betrachtet, dann geht man in eine Beziehung rein, nur um seine eigene oder jede eigene Beziehung, eigene Emotionen zu kosten, um Kosten von anderen.
Auf Kosten
von anderen.
Das ist ja gang und gäbe auch.
Bitte?
Das ist ja gang und gäbe, das versucht ja auch jeder, wenn man sieht, dass jeder versucht, das zu machen. Und sogar noch das, dieses instrumentalisiert, diese Sache, um sich dahinter zu verstecken. Das ist ein Phänomen.
Das ist eigentlich ein Mangel in Wissen über sich, über seine eigene wahre Identität. Nur durch den, wegen diesem Mangel entsteht alle diese verzerrte Lebensweise, sage ich mal. Ja?
Frage mit dem Zorn, wie ist das? Kann man an dem spirituellen Wachsen eines Menschen erkennen, wie er mit Zorn umgeht? Und gibt es auch transzendentalen Zorn? Wie sind, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also Zorn ist eigentlich eine Emotion. Ja. Wenn man jetzt diese Emotion projiziert auf den materielle Ebene mit einem materiellen Bewusstsein, beides, auf diese materielle Ebene, aber auch mit einem materiellen Bewusstsein, dann Zorn ist eigentlich ein Produkt, sage ich mal, von Unwissenheit oder Tamas. Es ist ein Produkt des Tamas. Weil es zerstörerisch. wie zerstörlich ist Zorn, inwiefern Zorn erstmal zerstört meine eigene Erinnerung, meine eigene Wissen. Wenn man von Zorn übernommen wird, im Geist verliert deren Fassung, ne? Und vergisst alles zum Beispiel. Deswegen ist er alle Verschlingende. Er verschlingt das ganze Gedächtnis. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, was ich sagen soll, was soll ich nicht sagen. Alles ist vergessen wir. Also insofern. So, das ist eine Erscheinungsweise der Unwissenheit. Deswegen ist es zerstörlich. Und an der äußerlichen Seite, also das ist eine innerliche Zerstörung. Außen hin zerstören wir Beziehungen, zerstören wir Gegenstände. Wenn man sehr aggressiv wird, dann macht man das Dinge kaputt. Oder macht man eine Beziehung kaputt? Ne? Durch Worten und unüberlegte Worten, Dinge, die wir nicht sagen sollen. Ne? So, deswegen Zorn an der materiellen Ebene projiziert von einem materiellen Bewusstsein ist zerstörerisch. Aber trotzdem, in reiner Form, Zorn ist nur einfach eine Emotion. Ja? Und jetzt im Verhältnis zu, sagen wir, Gott, wie hier gesagt wird, oder Lust, umwandelt sich ins Liebe und Zorn umwandelt sich in zu dienen. So, wenn man in Gott dient mit Liebe, dann wird automatisch diese Zorn, die auf der materiellen Ebene so zerstörerisch bewirkt, nicht mehr zerstörerisch wirken, sondern in bestimmten Stellen, zum Beispiel in der Kriegsfeld, für einer, deren Aufgabe in dieser materiellen Welt ist, den Böse zu vernichten, um den rechtschaffenden Fromme zu schützen, dann ist Zorn wohl eine Energie oder Kraft, die man wirklich in den Tugend umwandeln kann.
Also sozusagen Zorn kann man, wenn man, ist ja die Frage, ab welcher, oder das ist jetzt nur rein theoretisch, aber man sieht ja auch, sagen wir mal, spirituell hoch oder Fortschrittende, die zornig werden. Und die sind dann zornig, weil sie dann eben irgendwie die Philosophie verteidigen oder weil ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte das Thema vorbringen wollen. Die Frage war natürlich so, in welchem Maß oder wie können wir als Bedingte sehen, diesen Zorn, den wir auch alle in uns tragen, dann eben transformieren, das was du gesagt hast.
Weil, wie gesagt, also solange alles auf mich bezieht, und das war auf den falschen Ich, ne, dann ist das immer zerstörerisch. Ob das Zorn ist oder Lust ist. So, daher eine selbstverwirklichte Weise, ja, kann auch zornig werden, aber da gibt für diese Person meistens eine pädagogische, sagen wir, eine didaktische Zweck, etwas jemand beizubringen. Meistens ist das.
Also eine Transformation gleichzeitig.
Genau. Ja. Weil Zorn ist, es ist einfach eine Kraft, die, wenn es zerstörerisch wird, bewirkt als ein Materielle bzw. in Unwissenheit. Das ist eine Ausdruckform von Unwissenheit. Aber dieser Zorn ist nicht mehr als Zorn genannt, oder soll nicht man als Zorn nennen, wenn es, wie gesagt, auch auf der tugendhaftlichen Ebene bzw. Sattva-Guna, wie in der Form von einer falschen Philosophie zu niederlegen oder widersprechen. Und Zorn ist dann nicht Zorn, sondern, wie gesagt, ein Mittel, um etwas darzustellen oder ja. Nein. Deswegen, deine Frage war manchmal, woran merkt man, ob jemand so fortgeschritten ist oder hochentwickelt ist, sage ich mal. Wenn trotzdem, aber die äußerliche Verhaltensweise entspricht nicht immer der inneren Haltung. Wir können nicht danach uns danach richten, wenn man so was offensichtlich, was andere Menschen, wenn man cholerisch ist oder zornig ist, wenn so eine Person so schreit sozusagen, diese Schrei oder Aufregen und Ärger ist auf selbst bezogen. Immer auf selbst bezogen. Entweder dein eigener Stolz zu beschützen oder verteidigen, ja, das ist meistens das, aber für einen, der hochentwickelt ist, das Zorn ist gar nicht für sein eigen falschen Ego, überhaupt gar nicht, sondern etwas anderes.
Das kann man daran messen, ne?
Genau. Genau. Wofür ist das? Das muss von, also Situation ist, die Situation in der Person, in der Umstand, Ort, Zeit und Person oder Umstand. Das alles, was hier, alle Handlungen muss gemessen werden, gemäß diese drei Faktoren.
Das ist auch sehr wichtig, was du sagst, wenn man sieht.
Ja, und ganz kurz, so. Außer noch ein Punkt ist, dass Zorn, wenn das auf der materiellen Ebene ist, bedeckt unser Gedächtnis und Wissen, wogegen Zorn auf der Tugend-Ebene, also Sattva-Guna, kann man erkennen in dem, was er sagt oder was diese Person sagt. Das ist auch wichtig, nicht ein Unsinn, das verstehst du. Und das ist auch ganz wichtig, dass einer ist nicht übernommen von den Gefühlen oder Emotionen, sodass man überhaupt alles vergisst, alles verliert, ne, die ganze Fassung verliert. Zeit, Ort und Umstand ist einfach vergessen worden, das nicht. Ja. Als dagegen jemand, der auf der materiellen Ebene ist, vergisst alles, dann weiß diese Person gar nicht, wie er verhalten soll und was spricht er, hat er überhaupt keine, manchmal kann er gar nicht sprechen. Ja.
Oft ist es ja auch so, dass wenn eine Person, wenn jetzt eine, zwei Personen sind oder mehrere, eine Person ist zornig und dass es sich oft so eine Mischung sich ergibt, dass jemand auf den Zorn mit eingeht. und dann irgendwie die Personen sind alle auf einer anderen Ebene. Der eine ist auf entweder total tamasisch, Rajagun, und ist sehr zornig, und die anderen aber nicht, aber sie machen den Fehler, darauf einzugehen. Und wie verhält sich das?
Wie meinst du, einzugehen, verstehe ich nicht.
Ja, dass sie sagen, dass jetzt jemand mich total zornig ist und mich beschimpft. Und ich sage dann, was hast du gesagt? Und komme dann auf seine Ebene, obwohl ich gar nicht da bin, obwohl es nichts mit mir zu tun hat.
Aha.
Und das ist sehr, sehr oft so. Und dass die Leute, dass man einfach mit sich auf diese Ebene kommt. Ich bin irgendwie total friedlich. Und dann irgendwas berührt mich dann und sagt, ah, jetzt hat er mich gestört und ich komme auf diese Ebene. Und es ist immer oft sehr, sehr schwierig, irgendwie davon zu schützen, zu sagen, ich will nicht, lass mich doch in Ruhe, ich sollte einfach meine Ruhe haben, nicht auf seine Ebene kommen. Weil er kriegt ja dann, was er will auch. Aber ich will es ihm manchmal gar nicht geben, und es ist manchmal sehr schwierig, sich zu schützen, um bei sich zu bleiben. Bei mir ist es dann oft auch so, dass ich dann anfange zu beten und sage, ich will jetzt nicht, bitte, lass mich in Ruhe.
Aber dann nochmal eine Frage, also ich werde doch erst anfällig, wenn ich, also potenziell, also anfällig bin, also wenn ich total woanders wäre, dann würde mich das doch gar nicht berühren.
Mhm. Stimmt natürlich auch. Aber es ist auch manchmal sind es auch Situationen, wo ich mich einfach darauf angesprochen fühle, wo ich irgendwas passiert, wo ich jetzt sehe, oder passiert was, das kann ich nicht tolerieren. Das ist mir zu viel. Und dann muss ich entweder wegrennen und sagen, es geht mich jetzt nichts an, oder ich versuche mich dann irgendwie total rauszureden. Oder ich reagiere dann und sage, du, jetzt muss einfach die.
Ja, aber solange du vernünftig bleibst, ist okay.
Ja.
Ja. Ja. Was zum Zorn? Also wenn wir jetzt wirklich alle so zornig sind, alle in uns haben ja ein bestimmtes Maß an Zorn. Und was ist denn so dein Tipp für Leute, die halt schnell zornig werden.
Erstmal tief einatmen. Wirklich, das ist sehr, sehr gut. Wenn man tief einatmet und vor allem mit dem linken Ein- und Ausatmen, tief einatmen und dann aus dem linken Nasenloch langsam ausatmen.
Also das Rechte dann zuhalten, wenn man. Ja.
Dann automatisch kühlt den ganzen Körper ab. Weil durch den linken ist das Kühlen, das ist ein Kühlende. Und den rechten ist das. Und meistens wirst du auch merken, wenn man zornig ist, dann atmet aus ganz warmes. Aus den Rechten aus. In dem Moment, das ist das erste Tipp. Und dann merkt man schon, das ist in den Geist wird sofort so wirklich loslassen. Eigentlich dann beschäftigen wir mit unserer eigenen Vernunft. Ne? Dann ist meistens, man wird zornig, ein Geist wird beleidigt. Meistens ist das. Und wenn man tief einatmet, dann ist sofort die nächste hohe Ebene, das ist das Vernunft. Und wenn man den Vernunft anspricht, dann ist das Unterscheidungsvermögen sehr stark präsent, sozusagen. Und dann braucht man nicht überhaupt den Zorn zu unterdrücken, weil das ist auch nicht gut, etwas zu unterdrücken. Sondern die Sache dann richtig klar zu sehen Da muss etwas gewesen, was mich wirklich auf mich, weil mich zornig machte. Ja. Und das ist auch gut zu wissen, denn warum hat das mich zornig gemacht? Ob das angemessen war, richtig war. Also all diese Selbstreflexion wird so automatisch meinen Zorn richtig dann zügeln.
Die Frage ist natürlich jetzt klar, super, dass du so einen Tipp gegeben hast. Meine Intention war natürlich so ein bisschen weiter ausgeholt, weil wir früher ja in unserem Tempel immer versucht haben, die Tradition der Lust zu kontrollieren. Dadurch entsteht auch kein Zorn und dann keine Illusion und diese Dinge. Mhm. Also die Frage war dann so, ist es so, wenn man jetzt um den Zorn eben einzudämmen, dann versucht dann sozusagen, ja, muss weniger genießen und weniger das und das, so ein bisschen wie die Schildkröte des Systems, oder ist es so, diese Lust zu transformieren eben durch,
wie du genau sagst, ja. Ja, das ist genau, was in den Vers eigentlich vorgeschlagen wird. Es ist das Umwandeln, weil alle diese Emotionen sind sehr natürlich. Ja, und man kann nicht zu unserem Wesen gehört, sozusagen, innewohnende, kann man nicht unterdrücken. Ja, es ist nur zu sehen, wenn diese innewohnende Eigenschaften, Charakterzüge durch bestimmten Prisma bedeutet, diese Erscheinungsweise, dann entsprechend der Einfluss des Erscheinungsweise nimmt eine ungeheuerliche Form. Aber in der ursprünglichen Form, diese Emotionen sind eigentlich unserer Natur gemäß. Daher, kann nicht schlecht sein. Es ist einfach, dass es durch den falschen Identifizierung diese Emotionen dann finden solche Ausdrucksformen, die so, so grausam oder ungeheuerlich vorkommt. Und daher die ganze Methode, es zu unterdrücken, ist eigentlich es ist selbst, wie sagen, verlierend, self-defeating, auf Englisch heißt das self-defeating.
Vernichtend?
Nein, defeating bedeutet
Niederlage.
Ja, also es ist self-defeating. Es bitte?
Muss scheitern.
Genau, muss scheitern. Selbst scheitern. Selbst vernichten oder selbst scheitern. Das hilft keiner. Weil es bleibt immer noch unbearbeitet. Ja, weil nur wenn wir es konfrontieren und wirklich im Gesicht schauen, um zu sehen, was für eine Energie oder Emotion das ist, wenn wir es nicht erkennen, nur einfach bleib ruhig, dann können wir nie es lernen, und damit dann bedeutet es, wir werden nie lernen, wie damit umzugehen. So, diese Methode wird in der Gita nicht vorgeschlagen. Genau das umgekehrt.
Das
alles hat einen Zweck. Bitte?
Das würde ja dann auch der Hingabe, die ich ja lernen soll, zuwiderlaufen, wenn ich immer eine Mauer aufbaue und sage, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Wie soll das gehen? Also dann wird ja alles nur härter.
Wenn's noch, ja, meistens ist das Widerstand gegen eine Abwehr, ist genauso stark wie die Abwehr selbst. Zorn.
Ist unerfüllte Lust führt zu Zorn.
Genau.
Oder frustrierte Lust, oder?
Ja. Weil Lust ist so eine Emotion oder Energie,
ja,
die nie zufriedengestellt werden kann. Man denkt, dass wenn ich das, wonach ich wünsche oder wonach ich Lust habe, wenn ich das zufriedenstellen kann, werde wirklich nicht ersättigt. Dann brauche ich das Nächste, weil das, was ich gewünscht habe, wenn ich diesen Wunsch zum Erfüllen kommt, dann steigt mein Genuss, steigert dadurch mein Genuss viel mehr. Wenn man Brennstoff ins Feuer tut, dann das Feuer wird nicht dadurch gelöscht.
Also egal, ob es erfüllt wird oder nicht erfüllt wird, am Ende wird immer frustriert.
Genau. Weil das kann eigentlich, man kann nicht wirklich, obwohl man soll schon eine Grenze ziehen zwischen Notwendigkeit, danach zu wünschen, und andere Wünsche. Und ein Wunschen nach Notwendigkeit, das kommt zu erfüllen, dann bin ich zufrieden. Ja, ich habe das bekommen, mehr brauche ich, will nicht mehr. Das ist genau, was ich wollte. Dankeschön, fertig.
Ja. Und aber vorher, also der Begriff von Enttäuschung, kommt der vor dem Zorn, Enttäuschung?
Genau, Frustration, Enttäuschung. Ja.
Nochmal zu dem, wo du es gerade erklärt hast, die Lust, also wenn es befriedigt ist, kann man das vergleichen mit der, weil in dem Vers wird ja auch erwähnt, dass Lust in der Erscheinungsweise der Leidenschaft,
ja,
daraus dann sozusagen,
ja,
dieser Zorn dann entsteht, ne?
Ja.
Schlussendlich. Aber kann man sagen, es ist schon dann Lust auf der Sattvagon-Ebene eben zur Befriedigung führt und dann eben daraus dann eben der Spürtille.
Genau, Liebe zu Gott. Ja. Weil ursprünglich war das so, dass Liebe zu Gott hat sich umgewandelt ins Lust. Und jetzt ist das.
Also das ist erscheinungsweise eine Tugend, die Lust. Was gibt es da für Merkmale? Also wie. Es ist ja nicht Sattvagun, also nicht Schülersattva, also nicht auf der.
Genau, nicht auf der transzendentalen Ebene, aber da ist Lust auf Notwendigkeit.
Mhm.
Was ist zu erkennen, was ist notwendig, darauf habe ich Lust.
Das ist sozusagen sattvische.
Genau, sich dann, weil man. Sattvische bedeutet zu erkennen, in welchem Verhältnis stehe ich dieser Welt gegenüber. Ja. Und daher, denn Zeitweiligkeit auch von allen materiellen Dingen, weil jemand, der in den Sattvaguna ist, hat schon das richtige Wissen über, Zeit, Ort und Umstand. Und daher, er braucht nur das, nur die Notwendigkeit, um den Körper und die Seele zusammenzuhalten.
Annehmlichkeiten?
Bitte?
Annehmlichkeiten, also für den Körper und die Seele.
Genau.
Gehören mit ins Zeitraum.
Ja.
Also
ja.
Mal ein Bad nehmen.
Was
türkisch
Ja?
Gibt es spezielle Schriften, die man lesen kann, um die Liebe zu Gott, also speziell die Verbindung wieder zu schaffen?
Schriften?
Ja.
Im Bhagavad Gita ist doch eine Schrift.
Jede Schrift, also jede vedische Schrift, oder gibt es da spezielle?
Ja, aber was meinst du mit Liebe zu Gott? Erstmal musst du.
Dass man die Lust erkennt und die umwandeln kann, gibt es da bestimmte.
Bitte?
Gibt es da bestimmte Schriften, die man lesen kann?
Um eine Lust zu erkennen.
Um die umzuwandelnde Liebe, dass es da bestimmte Geschichten vielleicht gibt, die man lesen sollte, oder?
Nein, man soll lieber seinen eigenen Geist beobachten. Ja. Das ist die beste Geschichte. Ja, weil unser Geist kann solche Geschichten uns erzählen.
Es kommt ja auch aus dem ganzen Geist, die Geschichten. Ob das jetzt Harry Potter ist oder was anderes, das ist alles aus dem Geist entstanden.
Ja.
Kommt aus der Erscheinungsweise der Leib von Rajaguna. Wenn ich also mich völlig frei mache von, oder 100% geht ja nicht, aber weitgehend frei mache von Rajaguna und mich völlig auf der sattvischen Ebene befinden sollte, so, dann erscheint nur noch diese Form von Lust, die du gesagt hast, diese Lust auf das Notwendige.
Genau.
Und nicht mehr schwelgen in Unnötigen.
Ja. Man erreicht das Sattva Guna nur durch die Erkenntnis, dass ich in eine Welt mich jetzt als Gefangene befinde, die von Zeitweiligkeit und Dualität unterworfen ist. Dieses Wissen ist einzig, das mich zu den Ebenen des Sattvaguna erheben kann. Nicht nur vegetarisch sich zu ernähren oder dreimal einen Bad zu nehmen oder saubere Kleider zu haben. Die kommen automatisch, aber die sind keine richtige Ziele, um den Sattvaguna zu erreichen. Sattvaguna erreicht man, indem man bestimmten Erkenntnisse zu Überzeugung gemacht hat. Und wenn diese Erkenntnisse zu Überzeugung geworden, dann automatisch auch auf mein praktisches Leben kommen die Merkmale des Sattvaguna zu sehen.
Überzeugung ist jetzt, wenn Erkenntnis sozusagen sich völlig verfestigt hat in meinem Bewusstsein.
Überzeugung bedeutet, ich kann diese Erkenntnis auch in Tat umsetzen. Das ist Überzeugung. oder die Erkenntnis ist eigentlich eine Schlussfolgerung durch viele Auseinandersetzungen, Analyse, Beobachtung, Lesen und so weiter und so weiter. All dieses, dann die Schlussfolgerung ist eine Erkenntnis. Aber die Erkenntnis selbst ist nicht stark genug, um mich meiner Verhaltensweise und Lebensweise danach zu richten, wenn ich nicht überzeugt bin. Dann weiß ich, ja, ich kann das nächste Schritt nehmen. Ich kann erkennen, dass vorne ist ein festes Boden, wo ich das nächste Schritt nehmen kann. Es ist nicht einfach dünnes Eis, sozusagen. Aber ich will den nächsten Schritt nicht nehmen, ohne dass ich überzeugt bin, dass es tatsächlich so ist. Erkenntnis ist, ich sehe und so weiter, ich beobachte und viele Analyse in meinem Geist und so weiter. Und dann sage ich, nein, das geht. Das ist natürlich auf der weltlichen, materiellen Ebene. Aber ich meine jetzt in der geistigen Ebene, in der Entwicklung, ist diese sicher zu sein, ja, ich habe recht. Und das ist meistens, denn Erkenntnis ist meistens, wenn es bestätigt bekommen von einer Autorität. Nur dann, sonst werde ich nie wissen, von mir, von was für mich eine ganz neue Erkenntnis ist, ganz neu. Dann, das reicht nicht aus, um danach zu handeln. Reicht nicht aus, nur den Erkenntnis. Wenn ich es bestätigt bekomme, weil ich habe diese Erkenntnis nie vorher erlebt und daher kann ich auch nicht hundertprozentig überzeugt sein.
Gibt es ja nicht unterschiedliche Ebenen? Also wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung, beziehe, es gibt bestimmte Erlebnisse oder bestimmte Erkenntnisse, die ich für mich verifizieren kann oder die ich überprüfen kann, weil sie sich wiederholen und ich sozusagen Muster erkenne in meinem Verhalten oder auf einer bestimmten Ebene. Also da kann ich schon selber auch aus einer Erkenntnis eine Überzeugung machen. Oder?
Also, okay, ja, aber hier geht es nicht um Überzeugung auf der geistigen Ebene. Hier geht es um Überzeugung in Handlungsebene. Wenn man auf der Handlungsebene kommt oder sich befindet, dann da sind so viele Faktoren, die einmal plötzlich als Nebenwirkung da kommt, die gar nicht erwartet würde, oder ein Widerstand kommt, die gar nicht erwartet würde, oder bei dem ersten Versuch zu versagen, gar nicht erwartet habe, dann natürlich es ist schwierig, dann kommt den ganzen
also kommen die Zweifel.
Zweifel.
Das dauert einfach ein paar Jahre oder Leben
wieder. Genau, aber wenn ich das bestätigt bekomme von dann auch wenn ich bei dem ersten Versuch versage, trotzdem die Überzeugung, dass es richtig ist, treibt mich weiterhin, das wieder zu versuchen und wieder zu versuchen.
Vers geht es ja um, eigentlich um Transformation in die andere Richtung.
Ja.
Und verstehe ich dann so nicht, weil ja auch kleine Kinder können sehr liebend werden. Und, ist das vielleicht auch so auf die Entwicklung der Menschheit bezogen? Also ist das in früheren Zeiten anders gewesen? Also sind die Menschen in den anderen Zeitaltern, sind die auch so wütend gewesen wie wir?
Ich glaube schon.
Schon, ja.
Ja, ja. Weil letztendlich, okay, das mehr oder weniger, das kann man schon, jetzt ist das Konsum so stark. Und daher ist es Frustration genau so viel. Vorher, Menschen hat nicht so eine große Wahl, sage ich mal, und würde auch nicht ständig bombardiert sozusagen von solche Angebote sozusagen. Zu Konsum. Ja. Natürlich, diese ständig unablässige Bombardierung von durch den Werbung und was noch alles, ist wirklich ganz definitiv zugenommen. Aber Zorn hat immer existiert. Vielleicht nicht in so einer, so weit verbreitet, vielleicht nicht.
Es ist ja auch so, dass die Menschen halt so eine Sinnlosigkeit sehen, die wissen ja gar nicht mehr wohin, die sind so verwirrt von allem. Und dann sehen gerade die Leute hier, sind multikulturell, wenn viele kommen. Ich habe das gesehen, wie ich in der Türkei war, habe ich gesehen, dass Leute mit ihren Sachen, die sie als Gastarbeiter in Deutschland sich anarbeitet haben und haben sich dort ein schönes Auto gekauft und dann in der Türkei haben die das behandelt, die haben gar keine Wertschätzung dazu gehabt. Es waren oft Leute, die aus ganz anderen Ständen kamen. Die haben dann plötzlich dieses Auto, das hat dann nach was weiß ich, ein halbes Jahr ausgesehen, als ob sie jeden Tag mit dem Panzer drüber fahren. Die haben dann überhaupt keine Wertschätzung dazu gehabt. Und hier sieht man zum Beispiel, dass jeder sieht, aha, mein Nachbar hat ein neues Auto. Das will ich auch haben. Und obwohl ich das nicht kann, dann gibt es diese große Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es diese Frustration. Ich kann das nicht bekommen, was mein Nachbar haben will. Ich habe aber auch keine Ausflüchte in die spirituelle Richtung, weil ich nicht kein Vertrauen dazu habe. Ist ja eigentlich ein ganz schöner Teufelskreis. Hm.
Warum ist das aller verschlingende Feind? Das ist eine sehr wichtige Aussage. Feind. Feind, warum ist das eine Feind?
Das bezieht sich auf die Lust, ne?
Bitte?
Die Lust oder auf die Wut? Ach so. Nee.
Nee.
Zorn. Bezieht sich der Feind auf den...
Beide eigentlich. Aber... Natürlich ist es Lust, das dann später sich in Zorn umwandelt. Daher ist es Lust eigentlich das größte Feind. Und warum das? Ist auch, weil Lust ist, was uns von unserer eigentlichen Identität zurückhält oder entfernt. Das ist die Lust. Weil Lust ist immer auf materielle Ebene, auf Konsum bezogen und auf unsere falsche Identität bezogen. Und daher hält das uns weiterhin entfernt von unserer ursprünglichen Natur. Deswegen ist das größte Feind. Ja, also Wissen eigentlich braucht oder muss drei Faktoren haben. Ja? Wissen ist immer über ein bestimmtes Thema oder Objekt. So daher brauchen wir ein Thema oder Objekt. Und der das Wissen wahrnimmt, ist das dritte Faktor.
Also Wissenssubjekt, ich.
Genau.
Wissensobjekt, das Thema.
Genau.
Und der dritte Faktor ist?
Ist die Wahrnehmung von dem Thema von dem Subjekt. Die Wahrnehmung des Subjekts über den Objekt.
Sozusagen die Interpretation. In welche Brille ich das?
Genau. Genau. Aber überhaupt wahrzunehmen, überhaupt das wahrzunehmen. Welche ist so?
Was du jetzt gerade erklärt hast, warum ist das so wichtig, diese drei Faktoren zu dem Wissen? Warum, ich verstehe nicht den Sinn dahinter, warum das so für die Einschätzung oder für das Wissen so wichtig ist oder für mich so wichtig.
Ja, genau diese drei Faktoren bestimmen, ob du weiterhin auf der materiellen Ebene bleibst, die Dualität unterworfen ist oder nicht. Und wenn man jetzt diese Formel muss man jetzt in alles übertragen, in Beziehung zum Beispiel. In Beziehung gehört auch diese drei Faktoren, sonst kann das sein, wenn Beziehung nur als ein Austausch ohne das Wissenfaktor, dann ist das Beziehung nicht komplett.
Aber muss man in Beziehung zur Beziehung analysieren, wer ist der Wissende?
Ja.
Was ist das Objekt seines Wissens?
Ja.
Und die Vermittlung oder die Mittlung.
Und was ist dieses Wissen?
Und was ist dieses Wissen?
Ja.
So, das geht bei allem. Allem, was, alles, was ja. Ich beobachte, alles, was ich spreche, und muss das immer gefragt werden.
Genau. Und das ist automatisch da, aber um es festzustellen, auf welchem Niveau es ist, um den Niveau auseinanderzusetzen, wertzuschätzen, brauchen wir diese Frage, worüber wollen wir etwas wissen? Wenn das etwas die zeitweilig ist, dann ist das Wissen nicht für mich bereichernd oder befreiend, sondern immer noch.
Und der Wissende, wenn der Wissende auf die, dann die, bei diesen drei Erscheinungsweisen auf der Ebene der Leidenschaft ist, das ist auch wieder ganz entscheidend, ob er auf der Ebene der Tugend ist und so weiter.
Ja, also wenn wir von Wissen sprechen, dann ist es wichtig zu wissen, welche Qualität des Wissens wollen wir haben? Also das ist schon wichtig.
Also ich finde mal ganz schön, dass wir vielleicht einen Schlucker mal nochmal finden, der sich damit beschäftigt. Weil ich finde das, also für mich ist das nochmal, das ist so umfassend, dass man vielleicht da nochmal detaillierter irgendwie drüber spricht. Oder vielleicht über das Wissen mal einen Abend macht. Einfach mal Vortrag.
Ja. Also das mal besprechen.
Genau.
Gut. Machen wir einen Punkt hier.